Heute ist der 26. Februar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lunch Meeting. Wir haben uns auf jeden Fall sehr über die positive Resonanz auf unserem Podcast letzte Woche gefreut und auch dieses Mal haben wir wieder eine spannende Folge für euch. Am 25. Februar, also letzte Woche, haben wir schon ein Interview mit Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann geführt über viele spannende Themen wie Verteidigungspolitik, innere Sicherheit und unter anderem die interessante Geschichte, wie sie zum Motorradfahren gekommen ist. Und wir haben da auf jeden Fall eine sehr spannende, etwa halbe Stunde für euch zusammengestellt und sie war sehr großzügig mit ihrer Zeit und hat uns wirklich sehr interessante Antworten gegeben und sehr interessante Einblicke geliefert.
Ja, also das war wirklich richtig, richtig interessant. Wir konnten mit ihr ein bisschen über die NATO-Bündnisverpflichtungsversprechen, die Deutschland eingegangen ist, unterhalten. Unter anderem haben wir über ein, Jahren heiß diskutiertes Thema mit ihr gesprochen, die Drohnendebatte, wo sie natürlich auch eine pointierte Meinung zu hat, die ich persönlich nur unterstützen kann. Also hört rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
Perfekt. Bei uns ist heute Frau Strack-Zimmermann Mitglied des Bundestages, Mitglied des Verteidigungsausschusses und Mitglied des FDP-Bundesvorstands. Und Sie sind ja besonders auch bekannt für Ihre Expertise in der Verteidigungspolitik. Und jetzt hat man ja die letzten Tage in den Medien die Äußerung von Annalena Baerbock gehört, dass sie eventuell nicht an dem 2%-Ziel für die NATO festhalten möchte und da auch eventuell das ein bisschen neu verhandeln möchte. Und, darauf hatten Sie ja in der Presse gesagt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Annalena Baerbock von Bündnisverpflichtungen nichts hält und Deutschlands Verlässlichkeit bei grüner Regierungsbeteiligung rapide abnehmen würde. Also wie wichtig ist für Sie dieses 2%-Ziel, das da 2014 vereinbart wurde?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen und ich beantworte Ihnen das sehr gerne. Man kann immer über Verabredungen und Absprachen diskutieren, aber wenn man verlässlicher Partner in der NATO sein möchte, abgesehen mal davon, dass wir als Deutsche auch abhängig sind davon, dass die NATO uns gegenüber wiederum verlässlich ist, dann kann man das nicht einfach so wegwerfen und ist auch gleichzeitig, das ist ja besonders bemerkenswert, was Frau Baerbock gemacht hat, das Vergleichen mit den Aussagen von Donald Trump, da hätte ja die neue Biden-Administration auch einiges wieder verändert. Also ein solches NATO-Ziel, was die Verbündeten alle miteinander vereinbart haben, mit Aussage von Donald Trump zu vergleichen, das ist schon ziemlich daneben. Wir haben das seinerzeit verabredet. Dieses 2%-Ziel, also diese Zahl, ist natürlich gegriffen, weil in der Tat ist es so, dass sie abhängig ist vom Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man, wie jetzt in der Zukunft voraussehend, dieses zurückgeht aufgrund von Corona und der Milliardenausgaben, die wir deswegen tätigen, erreichen wir auch schneller diese 2%-Ziel. Insofern ist es in der Tat eine gegriffene Zahl. Aber wenn man diese Zahl verändern möchte, dann muss man das gemeinsam mit der NATO diskutieren, ob auch Investitionen in Infrastruktur, in die heimische Infrastruktur, Beispiel neue Kasernen zu errichten, auszubauen etc., ob das auch dazu zählt. Die Diskussion kann man führen, aber man sollte kein Fass aufmachen und wir sollten verlässliche Partner bleiben.
Jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man sich die mit der Bundeswehr beschäftigt, ist unser Geld da gut investiert? Wenn man an die hochdotierten Beraterverträge denkt, die da abgeschlossen wurden oder auch die teilweise sehr befremdlich mutende Beschaffungspolitik, sind unsere Steuergelder da wirklich sinnvoll angelegt?
Also grundsätzlich natürlich ja. Wir haben einen wachsenden Wehretat und das ist auch von hoher Relevanz. Die Bundeswehr ist nach dem Jahre 1990, Fall der Mauer, Wiedervereinigung Deutschlands bzw. Europas, massiv klein gespart worden. Nicht nur in Deutschland übrigens, auch in den europäischen Nachbarstaaten. Aber es gab auch Länder, die haben weiter gemacht, als wenn eben nichts sich verändert hat, zum Beispiel Russland. Und insofern war klar, dass wir wieder ein anderes Niveau erreichen müssen. Eine kompakte verteidigungsfähige Armee zu sein, immer im Kontext wohlgemerkt mit den europäischen Verbündeten und sofern erforderlich auch mit der NATO. Also das Geld ist gut angelegt und wird auch nicht weniger werden, weil die Herausforderungen steigen. Übrigens auch durch Corona, weil die Unruheherde auch im Nahen und Mittleren Osten nicht weniger geworden sind, sondern weil der Rückzug der westlichen Soldaten aufgrund der Pandemie von dem einen und anderen Terroristen, Taliban, IS, genutzt wurde, um wieder in die Offensive zu gehen. Also das Geld ist richtig angelegt. Jetzt ist natürlich, wie immer, wenn der Staat Geld in der Hand hat, die Frage, Ihre Frage nicht ganz unberechtigt. Denn es stimmt, für das Geld, was wir einsetzen, kommt zu wenig auf die Straße. Und das hat jetzt was mit den Beschaffungsprozessen zu tun. Wir reden beim Militär oder in Deutschland von der Goldrandlösung. Das heißt, wenn Dinge beschafft werden sollen, wird oft nicht auf, Anführungszeichen, normale Dinge zurückgegriffen, sondern es wird alles höher, weiter, schöner. Der Prozess dauert zu lange und dadurch verkomplizieren wir die Anschaffungen. Und zwar geht das wirklich von der Socke bis zur Fregatte oder noch weiter gegriffen bis zum allem, was fliegt, Hubschrauber, Tornado-Nachfolger als Beispiel. Also wir müssen dieses Geld in die Hand nehmen, mehr denn je. Aber in der Tat, die Frage ist berechtigt, ob es auch entsprechend eingesetzt wird.
Jetzt hatten Sie ja schon das Thema der Ausrüstung der Bundeswehr angesprochen. Und ein spezieller Punkt war da ja die letzten Monate auch sehr in den Medien präsent, nämlich die Drohnendebatte. Gerade auch die ethische Komponente dieser Debatte, aber auch die Komponente, wie sehr unsere Soldaten durch diese Ausrüstung geschützt werden können. Wie sehen Sie da das Verhältnis zwischen ethischen Bedenken bei dieser Geschichte und möglichen Schutz, den diese Ausrüstung bietet? Und was ist dazu Ihre Position?
Also die Drohnendebatte ist deswegen so unsäglich, weil sie begleitet wird mit Worten wie künstliche Intelligenz, wie Killerdrohne. Es wird also von den Gegnern der Drohne erstmal ein Kopfkino losgelöst nach dem Motto, da ist eine Drohne und die ballert ab, was nicht bei 5 auf dem Baum sitzt. Und das muss man jetzt erstmal richtig einordnen. Also eine Drohne ist erstmal ein Mittel der Aufklärung. Und zwar in unglaublich hoher Höhe kann eine Drohne, wir haben derzeit auch in Mali eine Drohne im Einsatz, auch in Afghanistan eine Heron, die aufklärt und eben aus weitester Entfernung sieht, was auf dem Boden sich tut. Das ist deswegen wichtig, weil die Verwechslung, das, was wir auch beim Karfreitagsgefecht beziehungsweise bei anderen Einsätzen der Bundeswehr erlebt haben, dass man nicht genau aufklärt, was auf dem Boden passiert, ist dort Feind oder Freund, sind dort Kämpfer oder sind dort Mütter und Kinder, das zu verhindern, kann eine Drohne heute aufklären. Die Wirkung einer Drohne ist aber nur dann gewährleistet, wenn sie aufklärt und eben wirkt. Heißt, wenn man von oben sieht, dass unsere Bundeswehr in große Gefahr gerät, dass man dann eben auch eine entsprechende Bombe fallen lässt, das muss man auch so sagen, um eben den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten den Schutz zu gewähren, den sie brauchen, um selbst zu überleben. Und jetzt kommt das Beispiel von Afghanistan, von dem berühmten Karfreitagsgefecht 2010. Da ist ein Trupp der Deutschen angegriffen worden, war den Tag über unter Dauerfeuer, hat händeringend darauf gewartet, dass die Rettung aus der Luft kommt. Eine Drohne hätte in dem Moment wirken können und hätte die Soldaten schützen können. Wir haben sehr viele Männer dort übrigens zum ersten Mal verloren, sind viele zu Grabe getragen worden. Und spätestens bei dem Punkt war klar, die Wirkung ist immer Aufklärung und dann auch aktiv werden. Zwei Dinge, die Gegner neben den Verbalgeschichten, dass das eben kriminalisiert wird, war die Ermordung des Generals, des iranischen Generals auf dem Boden des Irak seitens der Amerikaner im Frühjahr 2020. Das war ein Drohnenangriff, der in der Tat völkerrechtswidrig war. Dieses wird jetzt gerne als Vorwand genutzt. Wir würden auch so umgehen damit. Ich darf erinnern, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Und jedes Mandat, was das Parlament freigibt, definiert auch, welche Wirkmittel freigegeben werden. Das heißt, eine bewaffnete Drohne, sofern wir sie denn hätten, wir haben sie ja noch nicht, wäre immer Teil eines Mandates und würde natürlich nicht in Deutschland dafür eingesetzt werden, völkerrechtswidrig eingesetzt zu werden. Also es geht um den Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Und ich möchte das auch an der Stelle sagen, entsetzt darüber, dass die SPD das nicht mitmacht. Das ist wirklich verwerflich, weil es geht eben um den Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Wir werden jetzt 5 Heron TP-Drohnen anschaffen. Die kann man bewaffnen, die sollte man bewaffnen, so wie wir auch Kampfflugzeuge haben, die entsprechend bewaffnet sind. Und ein letztes, Soldatinnen und Soldaten, die im Steuerstand sind, zu unterstellen, sie würden mal locker auf den roten Knopf drücken, das ist wirklich infam. Die Soldaten, Soldatinnen, die die Drohne steuern, beziehungsweise der, der die Waffe letztendlich einsetzt, werden über Monate ausgebildet und sind sich ihrer Lage und der Ernsthaftigkeit selbstverständlich bewusst.
Ja, das ist von der SPD sehr verkürzend dargestellt worden und das beunruhigt mich tatsächlich immer mehr, dass die SPD, die ja eigentlich in sicherheitspolitischen Fragen normalerweise relativ pragmatisch orientiert ist, dieses Thema so sträflich vernachlässigt. Gerade im Anblick dessen, dass wir ja eine größere Rolle der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ja letztendlich in den nächsten 10, 20 Jahren sehen werden, nachdem ja die USA mit ihrem Pivot to Asia gesagt haben, wir ziehen uns aus dem europäischen Raum langsam zurück und bewegen uns in Richtung Asien, ist es ja zwangsläufig notwendig, dass sich Deutschland und in dem Sinne auch die Europäische Union in diesen Bereichen stärker engagiert. Und wenn wir jetzt bei schon der Beschaffung von modernem Material zurückhängen, wie sollen wir dann dieser Aufgabe gerecht werden?
Also es ist in der Tat so, dass die Amerikaner bereits unter Barack Obama den Blick Richtung Pazifik geschickt gesendet haben. Das ist auch nicht falsch. Man kann natürlich Richtung Pazifik schauen, ohne den Atlantik aus dem Auge zu verlieren. Um das Thema Pazifik erstmal abzuarbeiten, wir haben es mit China zu tun. In der Regel denken wir bei China immer an die Wirtschaft, aber China hat in den letzten Jahren massiv aufgerüstet. China hat inzwischen die größte Flotte der Welt, größer als die Amerikaner, und ist insofern ein gefährlicher Part, als dass sie im Indo-Pazifik auch die freie Seefahrt gefährden. Sie wissen, dass man auf dem Meer gibt es keine Grenzen. Und wir als Exportnation sind darauf angewiesen, dass die Freiheit der Meere erhalten bleibt. Die Chinesen bauen da etwas auf, das muss man ernst nehmen. Und sie sind ja auch schon in Europa präsent. Sie haben unter anderem die Häfen in Griechenland, also in Piräus gekauft, in Genua und weitere. Das heißt, die Chinesen sind in Europa und sie machen auch gemeinsame Übungen in dem Nordatlantik mit den Russen zusammen. Das ist den wenigsten bewusst. Das muss man einfach nur wissen. So, unter Biden wird der Blick jetzt wieder zusätzlich über den Atlantik gehen. Biden ist ein Transatlantiker, wie übrigens auch der Außenminister Blinken und auch der neue Verteidigungspolitiker der Amerikaner. Das ist die gute Nachricht. Aber es ist richtig, dass die Deutschen und die Europäer lernen müssen, übrigens nicht gegen die NATO, sondern als Säule in der NATO, wieder verstärkt einsatzfähig zu sein. Die Deutschen haben jahrzehntelang sich, ich sage das so, wirklich so salopp, ausgeruht darauf, dass wenn es scheppert oder wenn wir angegriffen werden, die Partner in Europa, vor allen Dingen die Amerikaner, uns schon helfen werden. Ja, das werden sie auch weiterhin tun. Aber wir werden unseren Anteil dazu beitragen müssen. Wir sind ein wohlhabendes, ein reiches Land. Und es ist natürlich absurd, sich immer noch darauf zu verlassen, was mal war. Also die Amerikaner erwarten von uns, und das ist bei Trump, der hat das halt in seiner ordinären Art etwas plastisch rübergebracht. Aber wie gesagt, Clinton, Obama haben es gesagt und auch die neue Administration Biden erwartet, dass wir werden unseren Teil dazu beitragen müssen. Und deswegen, ja, man muss über den Atlantik gucken, wir müssen selbstständiger werden. Aber wir können ohne die Amerikaner nicht erfolgreich sein. Die Amerikaner sind in der NATO, innerhalb der NATO, der größte Truppensteller, die einzige Nation in der NATO, die 100% alles liefert, was versprochen wurde. Und bei einem möglichen Angriff auf unsere Freiheit wären wir ohne die Amerikaner gar nichts. Das muss man einfach wissen. Umso bedeutender ist, dass wir innerhalb Europas uns da einfach stärker aufstellen. Das ist für viele ein seltsames Gefühl, aber das gehört zur Souveränität dazu. Und ich brauche Ihnen das nicht zu sagen. Sie sind junge Menschen. Sie kennen nichts anderes als Freiheit und Frieden. Das ist gut. Ich Gott sei Dank übrigens auch nicht. Wir brauchen nur Eltern, Großeltern zu fragen. Und die Einheit Europas, ein grenzenloses Europa, ist auch noch nicht so alt. Und das zu verteidigen, das müssen wir nicht nur, sondern das müssen wir auch ausstrahlen. Wissen Sie, man muss auch, wenn ich das sage, auch breitbeinig durch diese Welt gehen und sagen, Leute, wer Europa, wer Deutschland angreift, der fängt sich eine. Und nur wer stark ist, wird auch nicht angegriffen. Das lehrte übrigens auch der NATO-Doppelbeschluss Ende der 70er Jahre, wo wir auf einem Niveau waren und erst gesagt haben, wenn wir auf einem Niveau waffentechnisch sind, rüsten wir gemeinsam ab. Es war übrigens ein sozialdemokratischer Bundeskanzler, Helmut Schmidt, der im Vorfeld übrigens auch mal Verteidigungsminister war, Sozialdemokrat. Der hat das ganz nüchtern gesehen und da müssen wir auch wieder zurückkommen.
Ja, das würde ich ebenfalls sagen. Wir leben in einer sehr ruhigen Zeit. Hört sich vielleicht etwas komisch an, aber im historischen Kontext ist es sehr ruhig. Und diese Freiheit und diesen Frieden, den müssen wir bewahren. Sie haben eben Asien angesprochen. Und da gibt es ein Thema, was ich Tatsache sehr spannend finde. Es wurde jetzt schon öfter darüber diskutiert und debattiert, ob sich Deutschland an Freedom of Navigation-Fahrten im südchinesischen Meer beteiligen sollte. Wie ist da Ihre Position zu?
Also es wird darüber nachgedacht, dass eine Fregatte dorthin verlegt wird, um uns eben daran zu beteiligen. Das ist grundsätzlich, ist dem nichts gegen einzuwenden. Wir haben einfach ein Problem, dass wir momentan nicht so viele Fregatten haben. Und wenn wir das machen, dann reißen wir ein Loch an einer anderen Stelle. Deswegen, wenn das Ministerium, die Ministerin das vorhat, dann muss man immer erklären, wie, wo, was. Aber dass wir präsent sein müssen, aus Solidarität, ist richtig. Wie weit das wirkt, ist eine andere Frage. Aber das, was ich gerade sagte, Deutschland ist ein Exportland. Wir müssen ganz klar signalisieren Richtung den Staaten, die das anders sehen, dass die Freiheit der Meere, der Weg durch die Meere frei sein muss. Der Handel muss gewährleistet werden von A nach B und von B nach A. Und da müssen wir natürlich auch präsent sein.
Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über Verteidigungspolitik gesprochen, Außenpolitik und insbesondere Sicherheitsaspekte in den Bereichen. Es gibt ja noch ein anderes Sicherheitsthema, nämlich innere Sicherheit. Und da gibt es auf Ihrer Website das schöne Zitat: Wir wollen effektive Sicherheitsbehörden, die Sicherheit als Schutz der Freiheit begreifen. Nun gibt es ja viele Politiker anderer Parteien oder auch viele, viele Menschen aus verschiedenen politischen Spektren, für die zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung ein Mittel zur Herstellung von mehr Sicherheit ist. Und ja, das ist ja doch ein bisschen eine andere Denkweise, als sie in dem Zitat hier wieder sich widerspiegelt. Wie sehen Sie grundsätzlich solche Maßnahmen wie halt Vorratsdatenspeicherung oder Einschränkung der Privatsphäre, Bundestrojaner etc., diese ganzen Thematiken, und wie viel Sicherheit gibt uns das wirklich und wie viel Freiheit nimmt es uns auf der anderen Seite?
Ja, das ist ein nicht ganz einfach zu beantwortendes Thema. Also das eine ist die innere Sicherheit. Das gilt genauso, wie ich gerade erläutert habe, zur äußeren Sicherheit. Ein Staat muss wehrhaft sein und ein Staat ist aufgefordert, und das sage ich als Liberale, den Rahmen zu setzen, in dem die Menschen sich frei und friedlich bewegen können. Das heißt, der Staat muss für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger da sein. Das heißt, wir brauchen eine starke, gut ausgerüstete Polizei. Und wir müssen natürlich, Beispiel, die Polizei ist übrigens im Verhältnis zur Bundeswehr ziemlich gut ausgestattet, aber es gibt noch großen Nachholbedarf bei der digitalen Kommunikation. Also da ist noch Luft nach oben. Also der Staat muss wehrhaft sein und muss die Bürgerinnen und Bürger schützen. Das ist ein Nachtwächterstaat, den wir wollen. Das bedeutet, dass man nachts auch gut schläft, weil man weiß, dass die Polizei und der Staat da ist, dass den Bürgern nichts passiert. Das ist das eine. Jetzt über die Methoden und Wege kann man trefflich streiten. Und wir haben uns immer gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen, weil wir gesagt haben, man kann nicht ein ganzes Volk unter Generalverdacht stellen, um einige wenige zu treffen. Sie haben es bei der ganzen Datenproblematik natürlich damit zu tun, dass die bösen Buben in Anführungszeichen natürlich diese Daten oder diese Haltung, dass man keine Daten speichert, auch nutzt, um sozusagen immer einen Schritt weiter zu sein, als der Staat es sein kann. Aber uns muss klar sein, mir sagen ja auch Leute, Frau Strack-Zimmermann, machen Sie sich mal bei dem Thema locker, ich habe doch nichts zu verbergen. Und ich pflege dann immer zu sagen, ja, aber Sie haben doch auch Vorhänge oder einen Rollladen an Ihrem Schlafzimmer. Und wenn Sie da nichts zu verbergen haben, können Sie ja auch das Fenster auflassen. Ja, das ist was anderes. Aber ja, nee, das ist natürlich letztendlich nichts anderes. Wir selber hinterlassen Milliarden von Datenspuren. Das ist keine Frage. Wir benutzen, also ich benutze ja auch Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und mir ist klar, dass ich Daten eine Datenspur lege. Das mache ich aber freiwillig. Wenn ich das nicht will, muss ich aus diesen sozialen Netzwerken rausgehen. Wenn der Staat aber reingreift und, wie gesagt, Daten speichert, dann halte ich das für hochproblematisch, weil dieses Big Brother is watching you, das hat es ja mal gegeben, diese Vision, dass man hinter jede Gardine guckt. Und wir müssen, ich weiß, es ist eine Gratwanderung, aber wir wären die Letzten, die nicht mehr da, wir sind wirklich die Letzten, die immer wieder darauf hinweisen, dass es eine ausgewogene Antwort geben muss. Eine totale Sicherheit wird es nicht geben. Das ist richtig. Aber deswegen alle Daten auf den Tisch zu legen, halten wir eben für nicht verantwortungsvoll. Und insofern ist es in der Tat ein Spagat, den wir da gehen müssen. Aber ich glaube, es steht uns gut zu Gesicht, darauf hinzuweisen, dass man Daten von Menschen nicht einfach speichert, nur weil sie gerade sich irgendwo aufgehalten haben, wenn sie so wollen, an der falschen Stelle.
Vielen, vielen Dank für diese Position. Das war letztendlich der Punkt, der mich 2007, 2008, 2009 dazu bewogen hat, mich mit der FDP zu beschäftigen. Und es freut mich, dass diese Position immer noch vertreten wird. Das ist für mich sehr wichtig.
Ja, es ist wichtig und wir führen diese Diskussion ja auch intern. Wissen Sie, wenn Sie in Diskussionen sind, immer relativ leicht in der Ecke stehen, ja, aber wir wollen doch den und den verhindern, und den Menschen dann eben klarzumachen, dass wir wirklich, das ist ja auch Frage Bankgeheimnis, Zugriff auf Bank, Unverletzlichkeit der Wohnung. Wissen Sie, wir erleben übrigens gerade in der Pandemie, über die wir nicht sprechen wollen, da bin ich Ihnen sehr dankbar, weil sie uns alle im wahrsten Sinne des Wortes zum Halse raushängt. Aber da merken wir ja, wie schnell an Grundrechte gegangen wird, auch aus der Situation, aus der Not heraus. Und es ist Aufgabe der Liberalen, immer wieder darauf hinzuweisen, es gibt in einer freien Gesellschaft Grenzen. Und wenn man die überschreitet, dann nähert man sich einem totalitären Staat. Wenn mir Leute sagen, andere Länder haben viel mehr Zugriff auf Daten und so weiter und so fort und wissen, ob man zu Hause mit 4 Leuten oder 6,5 Leuten sitzt und ob die Oma gekommen ist oder nicht. Also in einem solchen Land, in einem solchen Staat möchte ich nicht leben.
Ja, ich glaube, das trifft auch ungefähr so meine Einstellung ziemlich genau. Und auch ich habe in der Zeit, wo ich dann wirklich ins liberale Spektrum gefunden habe, würde ich sagen, war Vorratsdatenspeicherung und waren halt auch irgendwie, war die Verteidigung von Bürgerrechten sehr, sehr elementarer Teil der meiner Entscheidung, warum ich angefangen habe, FDP zu wählen. Sie haben eine interessante Geschichte durchaus, wie Sie dazu gekommen sind, dass Sie 2017 Bundestagsabgeordnete geworden sind, die sich vielleicht von der Karriere von vielen Bundestagsabgeordneten unterscheidet. Sie waren sehr, sehr lange Kommunalpolitikerin und auch 6 Jahre lang erste Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Düsseldorf. Wie sehr haben Sie Ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik geprägt und was denken Sie, was kann das Ihnen geben, was vielleicht andere nicht an Erfahrungen haben, die nicht kommunal tätig waren?
Ich habe ja immer noch ein Mandat. Also das kommt auch noch dazu, dass ich ein Mandat habe und ich nach wie vor verwurzelt bin in der Kommunalpolitik. Das hat mich insofern geprägt, als dass ich angefangen habe mit der Kommunalpolitik vor 21 Jahren. Meine Kinder waren deutlich kleiner. Ich habe viele Bereiche bearbeitet, durfte, wie Sie sagten, 6 Jahre Bürgermeisterin sein, also Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Und da war ich natürlich ganz nah an den Menschen, also wirklich nah an den Menschen. Aller Generationen, aller Probleme, auch aller schönen Dinge. Und das ist natürlich nicht so abstrakt. Berlin hat ja durchaus auch eine abstrakte Seite. Sie sind möglicherweise daran beteiligt, Gesetze zu machen, das große Ganze. Aber wie das wirkt auf die Kommune, auf die Stadt, auf die Gemeinde, geht hier so ein bisschen verloren. Und im Übrigen, von uns 80 FDP-Abgeordneten haben fast die Hälfte ein kommunales Mandat, sind also in Landkreisen, Stadträten, Gemeinderäten aktiv. Und das dient natürlich und hilft natürlich sehr, weil ich einfach bei vielen Dingen immer die kommunalpolitische Brille anhabe. Und ich glaube, nah bei den Menschen zu sein, ist politisch nicht das Falscheste.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man halt so beide Elemente hat. Das ist definitiv ein sehr guter Punkt. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage zum speziellen Thema, wer Sie auf Social Media ja verfolgt, der Hat ihr mitbekommen, dass Sie eine sehr große Leidenschaft fürs Motorradfahren haben? Wie kam es da eigentlich dazu?
Ja, das habe ich ganz früh gehabt. Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, das habe ich noch nie jemand erzählt. Ich habe ältere Brüder und wenn ich Fahrrad gefahren bin, dann habe ich das Fahrrad immer auf eine Bergkuppe raufgeschoben, um dann einmal runterzufahren, ohne treten zu müssen. Und da war mir klar, dass das schnelle Fahren ja beim Fahrrad nur abwärts geht, beim Motorradfahren aber immer so ist. Und habe mir dann schon als kleines Mädchen, habe ich ein Spielzeug eingetauscht gegen einen Plastikhelm. Also da gab es noch keine Helme auf Fahrrädern und sowas, von einem Freund. Der hatte irgendwie ein Werbegeschenk von BP und das habe ich ihm dann eingetauscht. Also ich fand das irgendwie toll. Und als ich dann 15 war, habe ich mir das erste Mofa gekauft. Man brauchte noch keinen Führerschein. Bin da mit Leidenschaft gefahren, einer DKW, die hatte sogar eine Gangschaltung. Und als ich 18 war, habe ich mir das erste Motorrad gekauft, eine Honda 200. Der Führerschein war ziemlich, im Vergleich zu heute, ziemlich läppisch. Und so bin ich mit meinen Motorrädern gereift. Ich habe eigentlich nur eine Pause gemacht zwischen der ersten Schwangerschaft und letzten Geburt. Ich habe 3 Kinder. In der Zeit bin ich nicht Motorrad gefahren, aber als mein jüngster Sohn auf der Welt war, habe ich mir wieder Motorrad gekauft. Und ja, ich fahre einfach wahnsinnig gerne Motorrad. Ich habe viele Länder gesehen, bin viel durch Europa gereist, war auch schon 3-mal in den USA, habe mir dort eine Harley, also ich fahre eine BMW privat. In den USA habe ich mir natürlich eine Harley gemietet und habe, mein Bruder ist da ein Kompagnon, einer meiner Brüder hat den gleichen Knall wie ich. Und wir sind in die USA geflogen und haben unglaubliche Reisen gemacht. Also durch viele Staaten von Nevada, durch das Land gefahren, bis nach Kalifornien und an der Ostküste und rauf und runter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie merken, wenn Sie das in mir anstechen, gibt es kein Halten mehr. Es ist eine große Leidenschaft von mir. Ich habe die letzten Wochen, wen wundert es, ist das durch Corona, hat das de facto nicht stattgefunden. Ich habe für die Stadt noch einen Motorroller, damit ich flexibel bin. Aber solange ich gesund bin und Motorrad fahren kann, mache ich das. Und meine Söhne fahren auch Motorrad. Meine Tochter hatte nie Lust dazu. Die nervte es, dass die Frisur in der Tonne ist, wenn man den Helm abzieht. Ich war da nicht ganz unglücklich drüber, wenn ich ehrlich bin. Und inzwischen habe ich Enkelkinder. Und meine älteste Enkeltochter ist 6 und hat mir ein Bild gemalt. Was hat sie wohl gemalt? Das ist jetzt die Preisfrage. Sie hat einen Hühnerstall gemalt mit lauter Federn. Und da war eine Großmutter auf einem Motorrad drin. Also sie hat, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, plastisch umgesetzt. Ich liebe dieses Bild. Es hängt in meinem Büro. Ja, also es ist eine große Freude. Und ich muss sagen, ich habe tolle Leute bei meinen Motorradtouren kennengelernt, generationsübergreifend. Und ich habe die Welt, auch Europa, wirklich besonders lieben gelernt. Ja, es ist einfach was Tolles. Also das ist meine Schwäche und ich freue mich, wenn ich bald wieder Gelegenheit habe, das zu machen und man dann auch irgendwo auch mal anhält und was trinkt und was isst, weil das gehört natürlich dazu.
Ich glaube, das hoffen wir alle, dass in kurzer Zeit wir ein bisschen Normalität zurückbekommen können und auch diese Sachen genießen können. Frau Strack-Zimmermann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke. Ja. Wir haben uns sehr darüber gefreut, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft nochmal sprechen und vielleicht auch mal in Berlin sehen, wenn das möglich
sehr
ist.
Sehr gerne. Ja, klar. Und, melden Sie sich. Ich freue mich und gerne. Danke Ihnen auch, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, ein paar Dinge in der Kürze anzuschneiden.
Immer gerne.
Vielen Dank auf jeden Fall für das tolle Interview.
Nach diesem spannenden Interview mit Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann gibt es jetzt einen kleinen Werbeblock von Keep It Liberal.
Born to Vote. Immer wieder kommt die Debatte um eine Absenkung des Wahlalters auf. Meistens lautet der Konflikt Wahlalter 18 gegen Wahlalter 16. Unser Redakteur Nils hat dazu allerdings eine andere Meinung. Er unterstützt das Wahlrecht ab Geburt. Warum? Das erfahrt ihr in seinem Artikel Born to Vote, zu finden bei uns auf der Website oder in den Shownotes. So, und nun kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts, zum Thema liberales Bürgergeld. Hierzu ist ja gestern bereits ein Artikel auf Keep It Liberal erschienen von Nils und Leon mit der schönen Einleitung Hartz IV abschaffen, eine Aussage, für die Linke bejubelt und Liberale beschimpft werden. Und ja, auf der einen Seite stellt sich dann immer auch die Frage, was kommt dann stattdessen statt Hartz IV? Die Antwort ist ja liberales Bürgergeld. Aber was kann man sich eigentlich unter dem Begriff liberales Bürgergeld vorstellen, Leon?
Also erstmal vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle den Artikel gelesen. Unter dem liberalen Bürgergeld kann man sich im Prinzip Folgendes vorstellen. Wir haben momentan die Situation, dass Sozialleistungen in Deutschland über verschiedene Behörden und verschiedene Ämter verteilt sind und es dadurch sehr aufwendig ist für den einzelnen Leistungsempfänger, ihnen zustehende Leistungen zu bekommen. Die müssen zum Arbeitsamt, zum Sozialamt etc. pp. Und dann ist jetzt die Idee zu sagen, okay, wir machen Folgendes. Wir bündeln alle wesentlichen und unwesentlichen Sozialleistungen, die es in unserem Sozialstaat gibt, in eine einzelne Leistung, dem sogenannten liberalen Bürgergeld. Und damit möchte man letztendlich Folgendes erreichen, wenn man sehr, sehr viele Anlaufstellen hat und sehr viel Bürokratie letztendlich hat, dann erzeugt das sehr viel Overhead. Also zusätzlich zu dem Betrag, den wir an die Menschen auszahlen, die wir unterstützen möchten, kommen Verwaltungskosten, all diese Dinge dazu. Und wenn man jetzt diese ganzen Sachen konsolidiert und zusammenführt, dann fällt natürlich ein Teil dieser Overhead-Kosten weg, die man dann natürlich dazu verwenden kann, entweder sie direkt an die Bedürftigen weiterzureichen oder aber mit demselben oder mit weniger Budget die gleiche Leistung zu erreichen. Und das ist letztendlich der Kerngedanken vom liberalen Bürgergeld, besser und effizienter mit unseren Sozialmitteln umzugehen und den Menschen besser, schneller und einfacher zu helfen.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man oft sagt, okay, je differenzierter irgendein System ausgestaltet ist, je mehr unterschiedliche Leistungen, Systeme und Regelungen es gibt, desto passender ist es wirklich für die einzelne Person am Ende. Das ist oft aber ein Trugschluss. Also man denkt oft, dass am Ende das dem Leistungsbezieher, der Leistungsbezieherin am Ende hilft. Aber das ist ja, wie du gesagt hast, das ist aktuell überhaupt nicht der Fall. Man muss verschiedene Leistungen an verschiedenen Orten beantragen. Die Anträge werden an verschiedenen Orten bearbeitet. Und man hat auch zudem noch das Problem, dass ganz komische Strukturen bestehen, dass man also teilweise ändert sich irgendwie eine Variable und dann bekommt man plötzlich 100 Euro mehr, 100 Euro weniger im Monat. Und ich denke, da sollte man schon ein System haben, das auch einfach verständlich ist für jeden. Ich denke, man hat ja immer so ein bisschen noch diese Äußerung von Friedrich Merz im Hinterkopf, man sollte seine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen können. Gut, das ist für eine Steuererklärung, ist das schon... Ja, ist das schon ein ziemlich ehrgeiziges Projekt.
Das ist
vielleicht auch etwas.
Ja, genau, vielleicht. Das ist nicht scharf. Also, jeder, der sich ein bisschen mit dem Steuerrecht auskennt, das geht gar nicht, weil wir schon so viele unterschiedliche Einkommensarten haben. Aber wenn man den Gedanken, den Michael gerade formuliert, auch den Antrag für das Bürgergeld auf einem Bierdeckel, das müsste doch eigentlich gehen.
Ja, das finde ich halt auch. Also, ich meine. Das ist halt so ein bisschen das eine. Dann hast du ja schon das andere Wissen angesprochen, dass einfach die Verwaltungskosten, die Overhead-Kosten dadurch gesenkt werden können und wirklich auch das Geld dann am Ende bei dem Leistungsbezieher, bei der Leistungsbezieherin ankommt. Ich denke, das ist auch am Ende wichtig, denn das beste System nützt uns nichts, wenn das Geld in staatlichen Behörden irgendwo versinkt. Denn es handelt sich ja letztendlich gerade in diesen Einkommensbereichen um Menschen, die wirklich niedrige oder sehr niedrige Einkommen haben. Und da ist Effizienz dann schon sehr wichtig, dass auch die staatlichen Gelder am Ende dann ankommen. Jetzt ist halt ein Unterpunkt nochmal interessant. Das sind die Zuverdienstregelungen. Da ändert das liberale Bürgergeld ja auch was.
Ja, wir haben im aktuellen Sozialgesetzbuch haben wir das Problem, dass die Zuverdienstgrenzen so gestaltet sind, dass Menschen nicht dafür belohnt werden, wenn sie einen Zuverdienst haben, sondern sie werden da bestraft, dass sie ihn haben. Das heißt, wir haben eine Belastung von 80% teilweise. Das heißt, jemand, der über diesen Zuverdienstgrenzen, die ich glaube momentan bei 100 Euro pro Monat liegen, dem werden die entsprechenden Sozialleistungen so weit gekürzt, dass es auf eine effektive Besteuerung von 80% hinausläuft. Das ist in meinen Augen genau kontraproduktiv. Wenn ich dafür sorgen möchte, dass jemand mittelfristig wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert wird und einer produktiven Tätigkeit nachgeht, dann darf ich diese Person nicht dafür bestrafen, genau das zu tun. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren gezeigt, der effektivste Weg, jemanden in eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung, die existenzsichernd ist, zu bringen, ist nicht, ihm 80% seines Zuverdienstes wegzunehmen, sondern ihn nach und nach über den Halbtag, die Viertelstelle, die kleinen, den Minijob in eine geregelte Beschäftigung zu bekommen. Und wenn man das jetzt über eine Besteuerung oder letztendlich, ob es jetzt eine direkte Steuer ist oder einen Wegfall der Sozialleistung, das kommt auf selbe für die Person drauf hinaus. Er hat, letztendlich arbeitet er und er hat nicht mehr Geld im Portemonnaie als vorher. Und das ist in meinen Augen absolut anreizfeindlich. Warum sollte er das tun? Er kann sich ja auch entspannt auf die Couch setzen. Das ist jetzt ein sehr böses Bild, aber er kann sich entspannt auf die Couch setzen, nichts tun und hat 100 Euro weniger im Portemonnaie, muss aber dafür nicht 10, 20, 30, 40 Stunden die Woche arbeiten. Und wenn man diesen Anreiz eliminiert, dann bleiben die Leute doch auf der Couch sitzen. Ich kann sie nicht mal verübeln. Also wenn mir jemand 80% von meinem Gehalt wegnehmen würde, ja, da würde ich auch nichts mehr tun. Also letztendlich genau umdrehen, man muss die Zuverdienstgrenzen umgestalten, man muss sagen, je mehr jemand dazu verdient, desto weniger wird ihm weggenommen, sodass er letztendlich immer besser dasteht, als wenn er nicht arbeitet.
Ja, ich denke, da kommt auch, also das lässt auch sehr viel Unmut gegenüber den aktuellen Regelungen entstehen bei diesen Menschen. Also man sich, wie du sagst, mal vorstellt, dass man in einer gewissen Einkommensklasse dann bis zu 80% des Einkommens über 100 Euro dann abführen muss. Das ist halt schon krass. Also man sich überlegt, der Spitzensteuersatz in Deutschland liegt bei 42% und das ist halt ein ja, genau.
Nee, 45% plus Soli. Ja, wir wollen mal richtig bleiben. Es sind 42% von 56.762 Euro bis 250.000 Euro. Ab da grillt dann die höchste Tarifstufe mit 45%, die sogenannte Reichensteuer.
Okay, gut. Also dann 45%. Aber es sind immer noch keine 80. Es sind keine 80. Also ich glaube, selbst die Linkspartei wäre nicht für 80% Steuern beim Spitzensteuersatz. Wobei, gut, anderes Thema. Ja, aber wäre
ich jetzt also, vorsichtig. Also den traue ich auch sowas zu.
Aber auf jeden Fall wollen wir nicht Menschen in den niedrigeren Einkommensklassen mit diesen Steuersätzen belegen. Also wir Liberale wollen sowieso niemanden mit diesen Steuersätzen belegen. Und daher ist es ja extrem seltsam, wenn man dann insbesondere Menschen, die sowieso schon wenig verdienen, wenn die plötzlich so viel, ja, also wenn das derart angerechnet wird, dass eine Art Besteuerung dadurch stattfindet. Ich denke, man kann natürlich auch nochmal den Punkt anführen, den du gerade erwähnt hast. Da wird ja immer so ein bisschen pessimistisch berichtet, dass man sagt, die Menschen sind lange gefangen in der Arbeitslosigkeit, die Menschen sind in Deutschland sehr lange arbeitslos und man wird nur von Maßnahme zu Maßnahme geschickt, von befristeter Stelle zu befristeter Stelle. Das kann schon in gewissen Fällen so sein und es gibt sicherlich Lebensläufe, die so aussehen. Aber im Grunde genommen ist das deutsche System doch trotz der ganzen Menge relativ leistungsfähig, die Menschen auch wieder in eine Vollbeschäftigung zu bekommen. Aber man könnte da sicher halt noch viel, viel mehr machen. Und ein Ansatzpunkt ist das eben Besprochene, nämlich, dass man dass man da ganz andere Zuverdienstgrenzen hat, die deutlich, deutlich freundlicher sind. Ein anderer Punkt sind ja auch nochmal, dass das Vermögen nicht so stark angerechnet werden soll in Zukunft. Das macht halt auch Sinn, denn ich meine, wenn jemand sich abgesichert hat gegen Arbeitslosigkeit, dann sollte er jetzt nicht unbedingt rein von dieser Absicherung leben müssen. Und da sollte man auch flexible Regeln nochmal haben. Jetzt kann man ja nochmal sagen, das liberale Bürgergeld geht nicht weit genug. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen von vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro für jede Person in Deutschland vielleicht je nach Modell sogar Kinder eingeschlossen. Was hältst du davon? Ist das überhaupt realistisch oder ist das dann im Prinzip, hat das eigentlich nichts mehr mit dem liberalen Bürgergeld zu tun?
Also grundsätzlich hat das erstmal nichts mit dem liberalen Bürgergeld zu tun, weil wir da ja davon sprechen, dass wir eine bedingungslose Versorgung haben. Das bedeutet, unabhängig von Einkommen wird jeder Bürger, jede Bürgerin letztendlich mit einem Betrag X im Monat bedacht. Das ist natürlich nicht Idee des liberalen Bürgergeldes. Zur Frage, ob das umsetzbar ist oder nicht, also ich bin da sehr pragmatisch veranlagt. Sagen wir mal, es wären alle erwachsenen Bürger des Landes Deutschlands würden einen Betrag X bekommen pro Monat. Dann können wir das sehr einfach umlegen, mal auf das Jahr gerechnet. Das wären, sagen wir mal, du hast eben 1.000 Euro ins Spiel gebracht. Das wären 83 Milliarden Euro pro Monat. Wenn ich mich nicht gerade im Kopf verrechnet habe, mal 12. Das heißt, wir sind so bei knapp 1 Billion Euro, die uns das BGE kosten würde. Wenn wir jetzt mal dazu im Vergleich die, ich weiß, problematische Zahl Bruttoinlandsprodukt nehmen, aber einfach nur mal als Maßstab. Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 3,5 Billionen, 3,6 Billionen, so in der Range, je nachdem, vor Corona auf jeden Fall. Das hieße, wir würden ein Drittel, je nachdem ein Drittel bis vielleicht sogar 40% der Wirtschaftsleistung jedes Jahr vollständig umverteilen müssen, um das zu finanzieren. Ich würde das nicht nur sportlich nennen, ich würde das puren Selbstmord nennen, denn wir müssten dazu sämtliche Unternehmen auseinanderreißen, liquidieren und den größtmöglichen Gewinn daraus erzielen. Also das ist für mich eine Träumerei und hat auch nichts mit dem zu tun, was ich für sinnvoll halte, weil da meiner Meinung nach die Anreize wieder falsch rumlaufen. Die Leute werden dafür im Zweifel belohnt, nichts zu tun. Das halte ich Tatsache für problematisch, weil wir im ersten Moment daran denken müssen, dass es finanzierbar ist, und im zweiten Moment heißt das ja auch, dass Leute, die absichtlich nichts tun, obwohl sie in der Lage wären, etwas Produktives zu tun, was ja auch immer produktiv ist, das sollen andere entscheiden. Aber ich bin kein Freund davon, Leute zu bezahlen, dafür auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu tun. Das ist nicht das, was ich für sinnvoll halte, weil ich der Meinung bin, dass in jedem Bürger unseres Landes mehr Potenzial steckt, als auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun. Jeder in diesem Land kann mehr. Und das wäre eine Verschwendung von Talent und Ressourcen.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Also ich denke, diese beiden Komponenten erklären das relativ gut, warum das kein guter Vorschlag ist, warum das auch nichts mit liberalem Bürgergeld zu tun hat und warum ein derart gearteter Vorschlag sich auch in keiner Beschlusslage zu einem liberalen Bürgergeld bei der FDP wiederfindet. Alleine der Umfang der Zahlung wäre natürlich, wie du auch gesagt hast, wäre halt unmöglich. Ich meine, man muss sich dann einfach mal ganz provokant am Ende fragen, was ist eigentlich dann noch der Unterschied zum Sozialismus, wenn wir das machen? Das ist ja eine berechtigte Frage. Also inwiefern unterscheiden wir uns von wirklich klassischem Sozialismus, wie wir ihn auf der Welt in gewissen Staaten leider auch immer noch haben und wie er auch in den letzten Jahren wieder einmal in Venezuela überraschend gescheitert ist.
So wie in den letzten 100 Jahren eigentlich immer.
Man muss halt immer auch sehen, wie du sagst, man bräuchte halt derart hohe Abgabenquoten, das ist, es ist komisch, es ist natürlich generell eine interessante Unterhaltung, inwiefern wirklich Geld eine Anreizstruktur in der modernen Welt darstellt. Das ist ein Thema, das weit über diesen Podcast hinausführt. Da kann ich allenfalls mal ein Video empfehlen von David Pink zur Anreizstruktur des Geldes. Das können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Aber ich denke, grundsätzlich stimmt immer noch das, was du gesagt hast. Nämlich, dass wir immer noch auch eine Anreizstruktur über finanzielle Mittel brauchen und dass wir auch definitiv die Menschen besser bezahlen müssen oder dass die Menschen mehr Geld bekommen, die auch wirklich arbeiten, also zuerst mal die 40 Stunden arbeiten, und wenn halt Menschen der Meinung sind, sie möchten halt sehr viel arbeiten, dann sollten sie halt auch dementsprechend entlohnt werden. Ich denke, das ist halt wirklich relevant, und das liberale Bürgergeld geht ja nochmal auf eine andere Position dann letztendlich, und es kümmert sich ja letztendlich um die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung einer Gruppe, die das nicht aus eigenem Einkommen unbedingt leisten kann. Und das ist, denke ich, halt auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Ich habe da schon immer mal wieder so meine Meinung auf Twitter geäußert, dass man einige Dinge schon ein bisschen weiter noch drehen kann. Das könnte man jetzt auch als stärkere Umverteilung bezeichnen, da ich der Meinung bin, zum Beispiel, dass bis zum Mindestlohn hin kein Mensch in Deutschland Steuern und Sozialabgaben bezahlen sollte. Das ist natürlich, geht über das, was hier im liberalen Bürgergeld genannt wird, hinaus, und oder auch eine wirklich komplette negative Einkommenssteuer bis zu dieser Stufe. Und auch da ist natürlich die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Deshalb ist das liberale Bürgergeld auch eine Reform, die nicht unbedingt sehr träumerisch ist, sondern die einfach auch sehr, sehr realistisch ist und wo man sicher davon ausgehen könnte, dass sie funktionieren würde, finde ich.
Ja, und es gibt noch einen Punkt, den haben wir jetzt ein bisschen sträflich vernachlässigt, den finde ich aber Tatsache fast genauso wichtig wie den Effizienzgewinn und letztendlich auch die Autonomie der Bürger zu stärken. Da ist nämlich der Punkt der Weiterbildung. Der ist in der aktuellen Sozialgesetzgebung sträflich vernachlässigt, meiner Meinung nach. Da werden nur bedingt Umschulungen, neue Ausbildungen oder weitere Ausbildungen finanziert, und dann auch nur sehr zögerlich und sehr problematisch. Das führt zu der paradoxen Situation, dass jemand, der eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, nur bedingt eine neue Berufsausbildung machen kann, sondern eine Weiterbildung bekommt. Wie qualitativ hochwertig diese Weiterbildung auch immer sein mag, da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber der kann jetzt nicht eine neue Ausbildung beginnen, vielleicht staatlich bezuschusst, wie auch immer, um aus einer Branche rauszukommen, die im Sterben ist. Also sagen wir jetzt zum Beispiel mal der Offset-Drucker in Deutschland, der vor 10, 15 Jahren noch Offset-Druck gelernt hat, der weiß eigentlich, oder von dem wissen wir eigentlich, dass der einen schweren Stand hat und auch eigentlich nur auf dem absteigenden Ast ist, der kann jetzt keine Umschulung finanziert bekommen und eine neue Ausbildung zum Beispiel zum Grafiker oder zum Informatiker bekommen. Und das ist in meinen Augen sehr, 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 sehr nachteilig, weil damit sorgt man ja letztendlich dafür, dass man die Leute wieder in den schrumpfenden Arbeitsmarkt bringt. Das heißt, wenn ein Arbeitsmarkt schrumpft, bedeutet das ja letztendlich, dass der Beste gewinnt. Und das heißt, du hast da einen unglaublichen Konkurrenzdruck zwischen den einzelnen Arbeitnehmern. Da wäre es in meinen Augen deutlich nachhaltiger zu sagen, wir investieren in diese Person. Wir sagen, ja, der kann was, dem wollen wir helfen. Der bekommt jetzt eine Ausbildung in einem neuen Bereich finanziert, vielleicht ein FH-Studium, wie auch immer. Konkrete Möglichkeit ist, oder konkreter Bildungsweg ist jetzt erstmal ist nicht so wichtig. Wichtig ist, er kann sich, wenn er das möchte, aus eigenem Antrieb in eine neue Branche entwickeln. Und da muss man unterstützen, weil das heißt natürlich auch, dass man, wenn man jemanden in eine neue Branche bringt, vielleicht auch eine zukunftsträchtigere Branche, dass derjenige nicht wieder zurück ins Sozialsystem kommt. Und das sollte doch unser Hauptanliegen sein, dass wir die Leute, wenn sie denn mal in unsere Sozialsysteme gekommen sind, müssen sie da so gut es geht versorgt werden, menschenwürdig versorgt werden und auch mit Respekt versorgt werden. Aber unser hauptsächliches Ziel sollte sein, jeden zu befähigen, aus diesem System wieder rauszukommen und wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Und deshalb ist Weiterbildung für mich essentiell, weil anders kann man ja an so einer Situation nachhaltig nichts ändern.
Ja, absolut. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich hatte zwar eben ja auch schon erwähnt, dass es vielen Leuten gelingt, über 400-Euro-Jobs oder welche Möglichkeiten auch immer wieder in eine Arbeit in Vollzeit zu kommen. Aber natürlich gibt es sehr viele Fälle, wo das nicht gelingt, und da ist auch das System dahinter schuld. Man könnte natürlich sagen, es hat sich ein bisschen an einem alten Arbeitsmarkt orientiert. Es ist auch sehr bürokratisch, sehr, naja, auch SPD-mäßig, weil es ist halt auch ein SPD-System. Das könnte man durchaus sagen, denn es verwaltet letztendlich die Menschen und gibt ihnen halt gerade nicht das, was du gesagt hast, nämlich die Möglichkeit, auch mal sich in anderen Berufen umzuschauen. Und ich denke, das wird in Zukunft insbesondere wichtig werden. Denn gut, nicht jeder wird jetzt durch die Digitalisierung irgendwann in die Arbeitslosenversicherung oder in Hartz IV irgendwie abrutschen oder das liberale Bürgergeld. Aber es gibt ja Branchen, wo eventuell 80-90% der Arbeitsplätze wegfallen. Und dann kann auch die Lösung nicht sein, wenn diese Person arbeitslos geworden ist, ja, wir machen eine Weiterbildung und dann kann man der Person sagen, jetzt bist du wieder qualifiziert genug, jetzt kannst du dir wieder eine Arbeit hier suchen, sondern dann ist einfach auch, und in Zukunft wird die Antwort auch immer mehr sein, dass Leute sich anderweitig umschauen müssen, wie du gesagt hast, an einer FH vielleicht irgendwas machen oder halt auch eine andere Ausbildung. Und da hilft das aktuelle System halt wirklich absolut nicht weiter. Und das sollte natürlich noch mehr Kernelement des Systems sein als aktuell und auch als die Zahlen.
Ich denke, dass das Relevante ist, man muss dem durchschnittlichen Bürger mehr vertrauen. Man muss von dem Misstrauen wegkommen. Das ist für meinen Geschmack fehl am Platze. Und man muss ihnen so viele Chancen wie möglich geben, um sich letztendlich aus dem System wieder herauszuarbeiten. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir durch die Entbürokratisierung das Ganze finanziell effizient gestalten können. Also da kommen für mich so mehrere Bestandteile dazu. Man muss das Sozialsystem nicht nur an der Geldschraube neu denken, man muss es an allen Ecken und Enden neu denken. Und neu denken ist in dem Fall gar nicht mal der große Wurf, sondern es sind ja wirklich im Sinne von, wir müssen nur zusammenfassen, verschlanken und damit verbessern. Wir müssen uns jetzt nicht wie Bismarck eine gesamte neue Sozialversicherungslandschaft ausdenken, sondern wir haben die meisten Leistungen, die meisten Grundlagen schon geschaffen. Wir müssen sie jetzt nur wieder bündeln und entbürokratisieren, um da besser mit dem Geld der Versicherungen, der Steuerzahler und natürlich weiteren Sozialträgern umzugehen. Und das ist für mich der Punkt, der das liberale Bürgergeld besser macht als Hartz IV und auch letztendlich in meinen Augen besser macht als alle Vorschläge der Mitbewerber.
Ja, das ist auf jeden Fall auch, denke ich, ein schönes Schlusswort. Dann kannst du vielleicht am Ende nochmal sagen, unter welcher Internetadresse man auch diesen Artikel zum Thema Bürgergeld findet.
Genau, also ihr findet diesen Podcast oder diesen Ausschnitt aus dem Podcast sowie den Artikel, den Nils und ich veröffentlicht haben, unter www.liberalesbürgergeld.de. Bitte daran denken, das Ü in Bürger ist ein UE. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Artikel lest, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen Kommentare dazu gibt, ein bisschen Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast ein bisschen teilt und bewerbt.
Genau, und halt das Ü mit UE schreiben und nicht mit U. Es ist nicht das liberale Bürgergeld, das man bei McDonald's bekommt, was der neue Liberalismus ist.
Das war Lunch Meeting. Der liberale Podcast mit Leon und Michael. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts zu hören gibt.